Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute geht es um die Frage, wie fühlt es sich eigentlich an, neugeboren zu werden? Neugeboren im Glauben. Ein spannendes Thema, in das uns Michael Herbst mit reinnimmt. Glaube ist wie ein neu geschenktes Leben. So ist seine These.
Liebe Gemeinde, stellt euch vor, ein wunderschöner Frühsommertag. Eine lange, schöne Wanderung. Es geht zum Beispiel, sagen wir, durchs Püttlachtal bei Pottenstein. Es geht relativ einfach los an der Püttlach entlang im Schatten der Bäume. Aber dann kommt ein Anstieg zur Burgruine Hollenberg hinauf. Wunderschön, meistens einsam, aber sowas von anstrengend. Allmählich werden die Füße schwer, der Rucksack drückt, das Gespräch wird einsilbig. Wandern in Franken bedeutet Höhenmeter. An der Ostsee, wo wir herkommen, war es so flach, dass man morgens sieht, wer abends zu Besuch kommt. In Franken geht es immer irgendwie berghoch. Hat man aber den Hollenberg bezwungen, ist es geschafft. Bergstation Hollenberg. Und dann Weißbier, alkoholfrei natürlich, aber eiskalt. Die Lebensgeister kehren zurück. Die Anstrengungen sind wie vergessen. Wir sagen dann, jetzt fühlen wir uns wie neu geboren. Wir könnten uns auch ein bisschen rausputzen und ein bisschen angeben und sagen, wir fühlen uns quasi Modogeniti, wie die neugeborenen Kinder. So redet der Petrus in seinem Schreiben an die Christen in Kleinasien, der heutigen Türkei. Was seid ihr? Wie die neugeborenen Kinder. Ihr kommt von Ostern her. Ihr habt den Glauben erkundet und ergriffen. Ihr seid Christenmenschen geworden. Was also seid ihr? Quasi Modogeniti. Aber dann wird der Briefschreiber ernst. Was bedeutet das eigentlich, ein Mensch zu sein, der hinter Jesus herläuft? Er spricht mit seiner kleinen Gemeinde in der Türkei über das Christsein. Wir könnten es auch so sagen, was ist das und lohnt es sich? Man musste damals so fragen. Es gab ja erst sehr wenige Menschen, die sich zu Christus bekannten. Es war ungewöhnlich, Christ zu sein. Die Gemeinden waren klein und sie waren nicht sonderlich beliebt. Es war ein mutiger Schritt, sich taufen zu lassen. Viele Jahrhunderte später erst wurde es zur bürgerlichen Sitte. Ein Kind wird geboren und natürlich getauft. In den ersten Tagen war es ganz anders. Eine ungewöhnliche, eine mutige Entscheidung. Und man musste sich klar machen, warum will ich das? Was bedeutet das für mein Leben damals? Nein. Nicht nur damals. Denn diese Fragen müssen wir uns auch stellen. Es werden ja auch bei uns immer weniger Menschen, die sich zu Christus bekennen. Es ist nicht mehr normal. Normal ist eher kritische Distanz zu Religion und Kirche. Ablehnung. Oder normal wird ein gewisses Desinteresse an allem, was die Christen so beschäftigt. Wenn heute Menschen glauben, wenn wir glauben, tun wir es nicht aus Tradition. Denn man muss heute nicht an Gott glauben. Wer es tut, tut es, weil er innerlich berührt und angesprochen wurde. Und wieder müssen wir uns klar werden, warum will ich das? Heute. Ich möchte mit euch die Antworten anschauen, die Petrus seiner türkischen Gemeinde gibt. Er erklärt, was das ist, als Christ zu leben, und er ermutigt, dabei zu bleiben. Warum? Nun, er sagt eine ganze Menge, er tut das in verwinkelten, schwierigen Sätzen, typisch Theologe halt. Aber was will er unter dem Strich sagen? Ich denke dreierlei. Das erste, Glauben ist noch einmal wie ein neu geschenktes Leben. Wie die neugeborenen Kinder, die Getauften in ihren weißen Gewändern. Sie hatten diesen mutigen Entschluss gefasst, aber Im Rückblick merkten sie, es kam gar nicht auf diesen Entschluss an. Es kam auf ein Geschenk an, das Gott ihnen gemacht hat. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da war die Sklavin, die man vom Markt kannte. Da war der reiche Kaufmann. Da war der Beamte vom Zoll. Da war die Frau mit dem fragwürdigen Ruf. Da war der traurige Witwer. Und dann hörten sie von Gott, von Christus, von Ostern, vom Sieg über den Tod, vom neuen Leben und von Vergebung und von einer neuen Chance. Und das hat sie nicht mehr losgelassen. Es war neu, es war fremd, es war anziehend. Man sah ja in der Stadt die kleine Gruppe der Leute, die Jesus nachliefen. Normale Leute, aber irgendwie ein bisschen anders. Froh, liebevoll, zuversichtlich. Und irgendwann war es soweit, jetzt waren sie auch dabei. Unterwiesen im Glauben an Jesus, befragt, ob es ihnen ernst sei, untergetaucht im tiefen Wasser des Flusses, sozusagen gestorben. Und dann aufgetaucht aus den Fluten, erweckt zum neuen Leben, getauft. Und dann die österlichen Kleider. Und jetzt sah man die Sklavin vom Markt, jetzt nicht mehr bloß Sklavin, aufrecht geht sie. Schwester nennt man sie. Nicht Markt, Schwester. Der reiche Kaufmann, ein Bruder. Mit seinem Geld kümmert er sich um die Armen. Die Frau mit dem fragwürdigen Ruf, Vergangenheit, abgewaschen, versunken im Wasser. Sie selbst wie neugeboren. Und die kleine Gemeinde, die ihr hilft, in diesem neuen Leben zurechtzukommen. Ach ja, und der traurige Witwer. Er hat immer noch schwere Tage, aber er hat auch Hoffnung. Jesus ist ja auferstanden und vielleicht wird er seine geliebte Frau ja doch wiedersehen im Reich des Auferstandenen. Und jetzt hat er auch die Brüder und Schwestern, sie bringen ihm Essen und er feiert mit ihnen. Mit Tränen in den Augen singt er ihre Lieder mit und spürt, wie eine stille Freude sich zu seiner Trauer gesellt. Petrus fragt, was ist das mit dem Christsein? Und seine erste Antwort ist, wie ein neues Leben. Liebe Gemeinde, Christsein ist nicht zuerst Moral. Christen tun dieses oder jenes ganz bestimmt nicht und dieses oder jenes ganz bestimmt doch. Christsein ist nicht zuerst eine großartige Tradition, man ist halt in der Kirche. Die Tradition löst sich gerade vor unseren Augen auf. Christsein ist auch nicht zuerst Zustimmung zu komplizierten Lehrsätzen. Wie hältst du es denn mit der Jungfrauengeburt und mit dem jüngsten Gericht? Christsein ist zuerst Ostern, neues Leben. Gott, der mir und dir sagt, du bist mein Kind. Jesus, der uns sagt, komm, lauf mir nach. Der Geist, der uns verspricht, alles wird neu. Ostern, aber ein persönliches. Ein gegenwärtiges Ostern. Petrus schiebt noch nach, dieses neue Leben ist unkaputtbar, ohne Verfallsdatum. Und jede Geburt ist geschenkt und unverdient, auf christlich pure Gnade. Das erlebt, wer den Glauben erkundet und sich fragt, ist das mein Weg? Das zweite, Glauben ist erstaunlich nüchtern und trotzdem fröhlich. Also wer glaubt, hat's besser. Wer das neue Leben kennt, schwebt auf Wolke 7. Naja, okay, das durchschaut ihr ganz schnell. Das ist nicht so, keineswegs. Schauen wir nochmal auf die ersten Christen in der Türkei. Wir hören von Problemen, die sie haben, weil, nicht obwohl, weil sie Christen sind. Problem 1 ist ein äußeres. Sie leben am Ende des ersten Jahrhunderts im Römischen Reich. Und da herrscht der Kaiser Domitian. Und der findet, diese Christen sind gar keine netten Leute. Sie beten Jesus an und nicht ihn. Das findet er nicht gut und verfolgt die Gemeinden brutal. Mit dieser Angst leben die Christen täglich. Aber auch in ihren Städten und Dörfern finden sie kaum Sympathie. Der neue Glaube an diesen Gekreuzigten hat nur wenige Fans. Christen werden gemieden, benachteiligt, Manche verlieren ihren Job und sind isoliert bei den Nachbarn. Das ist ihr äußeres Problem. Problem Nummer zwei ist ein inneres. Es ist vielleicht, das werden wir, glaube ich, nachempfinden können, das Problem des Glaubens. Ihr glaubt an Jesus, heißt es, obwohl ihr ihn nicht sehen könnt. Die Erfahrung, die Thomas machen durfte, war Ausnahme. Ihr habt ihn noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und doch gilt ihm eure Liebe. Glaube ohne zu sehen. Das ist es, was es so mühsam macht, zu vertrauen. Was es mühsam macht, zu beten, ins Unsichtbare zu sprechen, ohne ein Bild von dem, an den wir uns wenden. Das Vertrauen, jemandem zu schenken, den wir sozusagen nur aus Erzählungen kennen, nichts sehen, kaum etwas spüren. Da sagen viele, das ist schwer, zu schwer. Da sagten die Christen in Kleinasien damals, das ist mühsam. Und da sage ich, das kenne ich. Das ist eine große Hürde für jeden, der gerne glauben möchte. Lohnt es sich trotzdem? Trotz der inneren und äußeren Probleme zu glauben, sind Kosten und Nutzen irgendwie noch ausgewogen? Oder ist es zu teuer? Petrus sagt, doch, es lohnt sich. Klar, klar sagt er das. Und dann deutet er all das Schwere. Wenn ihr durch so viele Probleme durchmüsst, ist das wie beim Gold, sagt er, das im Feuer geläutert wird. Denkt nicht, dass bei euch irgendwas nicht stimmt, wenn ihr da durchmüsst. Die Echtheit eures Glaubens zeigt sich gerade jetzt, weil ihr da durchmüsst. Da saß ich an meinem Schreibtisch und dachte, puh, ist das jetzt so eine Kalenderspruchweisheit? Probleme sind wie das Feuer, in dem das Gold geläutert wird. Ungefähr auf dem Niveau von When life gives you lemons, make lemonade. Wenn das Leben dir Zitronen zumutet, dann mach Limonade daraus. Unser Enkel Jonte, 14, hat ein T-Shirt. When life gives you lemons, you got lemons. Wenn das Leben dir Zitronen zumutet, dann hast du Zitronen. Punkt. Fertig. Da wird keine Limonade draus. Probleme sind Probleme und Not ist Not. Und das würde auch Petrus kaum bestreiten. Was er sagt ist, haltet trotzdem fest. Denn Gott hält euch fest. Er bringt euch da durch. Wenn ich glaube und das Leben mutet mir Zitronen zu und das tut das Leben in der Regel, dann muss ich das nicht schönreden, gut finden. Ich soll wissen, das bleibt keinem erspart, auch uns hier nicht. Aber dann ist auch das andere. Ich könnte jetzt sagen, jetzt bin ich aber von Jesus sehr enttäuscht. Ich dachte, es wird alles besser, aber es wird schlimmer. Und das treibt mich weg vom Glauben, weg vom Gebet, von der Gemeinschaft, von den anderen. Bin halt enttäuscht. Die Christen in Kleinasien machten eine andere Erfahrung. Sie lernten, es wird immer so sein, dass uns äußerlich und innerlich manches das Leben schwer macht. Aber dann laufen wir hin zu ihm und nicht weg von ihm. Dann suchen wir erst recht die Gemeinschaft. Dann flehen wir um die Wette, um Hilfe. Dann stärken wir einander und spüren, wie Gottes Geist uns Mut macht. Sie bekamen für jeden Tag die paar Leute damals in Kleinasien, für jeden einzelnen Tag. Genau die innere Kraft, die sie brauchten. Und sie gingen nicht unter, trotz allem. Sie spürten, wie ihre Widerstandskraft wuchs und ihre Liebe zu Gott nicht nachließ. Hätte man sie gefragt, ob es nicht besser wäre, dem ganzen frommen Zeug den Rücken zuzukehren, dann hätten sie gesagt, auf keinen Fall. Niemals. Es geht hier um eine ganz praktische Frage. Ist unser Halt, ist unsere Freude darin gegründet, dass die Umstände, in denen wir leben, gut sind? Nichts gegen erfreuliche Umstände. Nichts gegen intakte Familien, gegen sichere Jobs, auskömmliche Renten und robuste Gesundheit. Was aber, wenn sich die Umstände ändern? haut's uns dann um? Ist unser Inneres also abhängig von unseren äußeren Umständen? Oder wäre es denkbar, dass uns etwas in guten und in schlechten Tagen trägt? Die Gewissheit, geliebt zu sein, eine Hoffnung, dass am Ende alles gut wird, eine Lebensfreude, die trotzdem froh bleibt. Regieren uns also die Umstände oder haben wir so etwas wie eine innere Mitte, die den Umständen trotzt? Ich werde immer noch gute Umstände vorziehen, keine Frage, aber schlechte sollen mich nicht umhauen. Die ersten Christen lebten in schwierigen Umständen, aber das neue Leben mit Gott ließ sie standhalten. Mit modernen Worten, dieses neue Leben ist widerstandsfähig, es ist resilient. Es kann mit Krisen und Zweifeln fertig werden, mit Rückschlägen und Enttäuschungen. Und das ist nicht die Sturheit der Christen damals, die wir bewundern müssten. Es ist Gott, der am Leben hält, was er schuf. Das Dritte noch zum Schluss. Glaube ist vor allem Hoffnung. Für diese Christen in der Türkei war Hoffnung das wichtigste Merkmal ihres Christseins. Aber ihre Hoffnung war darauf gerichtet, ans Ziel zu kommen. An ein Ziel, das sie nicht mehr in diesem Leben erwarteten. Hoffnung für diese ersten Christen ist Hoffnung auf Ewigkeit. Und Petrus sagt ihnen, haltet durch. Das ewige Leben, das Leben, das keinen Tod mehr kennt und in dem alles so ist, wie es sein soll, es liegt schon für euch bereit. Es liegt bereit wie eine kostbare Ware, die zur Abholung bereitgelegt ist. Ich will es deutlich sagen, weil das nun unserem Lebensgefühl am stärksten widerspricht. Die Christen, an die Petrus schreibt, hatten fast keine Hoffnung für ihr Hier und Jetzt. Dass ihre Welt noch mal besser würde, dass sich die Lebensumstände zum Besseren kehrten. Sie waren da sehr skeptisch. Ihre Hoffnung richtet sich ganz auf das Danach und das Hinter, dahinter eben das Jenseits des Todes. Und das ist uns fremd. Wir hoffen auf bessere Verhältnisse hier, Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde, nicht bloß ein Jenseits. Und wir neigen dazu, das dann Vertröstung zu nennen, wenn jemand unsere Hoffnung über den Horizont hinausschiebt. Nein, diese Welt und zu unseren Zeiten soll es besser werden. Für manche reicht das. Andere sagen, ja, das und dann darf es auch ein Danach und Dahinter geben. Dann kann man es so sagen, wie es von Papst Franziskus am Ende hieß. Heute ist der Bischof von Rom in das Haus des Vaters heimgekehrt. Das ist dann in Ordnung, aber unsere Hoffnung muss vorher der Erde treu bleiben. Was hätte uns Petrus gesagt? Nun, auch er erwartet nicht furchtbar viel von dieser alten Erde. Zu oft wurde Hoffnung auf bessere Zeiten enttäuscht und er sagt, schau doch mal hin. Da ist so vieles, das sich in diesem Leben nicht mehr reparieren lässt, was nicht mehr heil wird. Zerbrochene Liebe, zerstörte Beziehungen, vernichtete Natur, getötetes Leben und unheilbare Krankheit. All das, wo wir uns noch so sehr wehren könnten, aber es wird nicht mehr heilen. Darum mein Rat. Tut, was ihr könnt, in diesem Leben, für die arme, alte Welt. Aber bewahrt euch die Hoffnung, dass es ein Danach und Dahinter gibt. Eine neue Welt, ein ewiges Leben. Es liegt für euch bereit. Und eines Tages, wenn ihr die Arbeit für diese Welt aus der Hand legt, dann kommt und holt es ab, was für euch bereit liegt. Dann seid ihr am Ziel und kehrt wie Franziskus heim in das Haus des Vaters. Das erlebt, wer den Glauben erkundet und fragt, ist das mein Weg? Jetzt haben wir uns ein bisschen was zugemutet. Ich komme zum Schluss. Keine einfache Kost. Manches wird uns einleuchten, manches wundern oder ärgern. Petrus spricht über das Christsein zu Menschen, die sich ihren Glauben etwas kosten ließen. Er erinnert sie an das, was ihnen der Glaube schenkt. Ein Leben mit einer neuen Zuversicht. Ich bin noch einmal zur Welt gekommen, als Kind Gottes. Aber auch innere und äußere Kämpfe, in denen es gilt, nicht wegzulaufen. Ganz im Gegenteil, nun erst recht die Nähe Gottes in der Gemeinschaft. Und schließlich eine Hoffnung, weniger für unsere Lebensverhältnisse, als bei ihm für ein Danach und Dahinter. Das ist es also. Lohnt sich das? Wir haben es gehört. Und jetzt? Wir wägen ab, ob das unser Weg sein soll. Auch in einer Zeit, in der immer weniger Menschen diesen Weg beschreiten, die es tun mit einer merkwürdigen Beharrlichkeit. Einige Jünger haben es einmal so auf den Punkt gebracht. Jesus fragt sie, wollt ihr gehen? Und sie antworten, wohin sollten wir denn gehen? Wo wäre es besser als in der Gemeinschaft derer, die Jesus nachlaufen? Bei ihm gibt es das Leben, Zuversicht und Kraft hier und dann eine ganze Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du Nachfragen zur Predigt hast, schick sie an predigen@i-m-k.org. Und wir können sie dann in die Reflexionsfolge mit einfließen lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen. Ciao, ciao.